Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jahn.
Grüß euch, bin heute hängen geblieben auf einer Karriere in GIFs, und zwar eine Karriere in GIFs von Angela Merkel.
Ich kann kurzzeitig mal mit wenig Schlaf auskommen, aber ich habe gewisse kamelartige Fähigkeiten.
Den kennt ihr, den Klassiker von ihr, genauso wie den hier.
Und dann bedanke ich mich bei Ihnen, das war übrigens mein allererstes Interview.
Ihr allererstes Interview im Leben?
Ja.
Sonst machen sie immer nur Selbstdarstellung.
Ganz schön bissig. Kleine Audio-GIFs heute immer wieder dabei zu 16 Jahren Kanzlerinnenschaft. Außerdem erklärt uns der Verteidigungsexperte Christian Thiels alles zum großen Zapfenstreich, den Merkel heute bekommt. Warum heißt er so? Woher kommt diese Tradition?
Der Zapfen, auf den dann gestrichen oder gehauen wurde, der war in Bierfässern vorne drin oder in Weinfässern. Das heißt also so, wir reden jetzt über die Zeit vor 400 Jahren bei den Landsknechten Ende des 16. Jahrhunderts.
Wir schauen uns an, welche Anti-Corona-Maßnahmen jetzt kommen. Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio hat für uns das Treffen von Bund und Ländern heute verfolgt.
Wer ungeimpft ist, der darf sich privat mit maximal 2 Personen eines weiteren Haushalts treffen. Wenn du geimpft bist oder genesen, dann gilt diese Regel nicht.
Und Verena von Keitz aus unserem Team hat sich angeschaut, wer Mitte 20 eigentlich noch zu Hause wohnt.
Ja, das sind eine ganze Menge. Das sind nämlich mehr als ein Viertel der 25-Jährigen, die noch zu Hause bei Mama und Papa sitzen und schlafen und leben.
Warum das so ist, das hört ihr heute bei uns.
Deutschlandfunk Nova.
Sie sinkt, die 7-Tage-Inzidenz zum 3. Mal in Folge. Die Intensivstationen bleiben allerdings voll und gleichzeitig macht sich ja auch mit Omikron eine neue Virusvariante und damit auch neue Unsicherheit breit aktuell. MPK, das ist normalerweise das Zauberwort der Politik darauf. Ministerpräsidentenkonferenz sollte nächste Woche stattfinden, hat man vorgezogen und wir schauen auf die Ergebnisse. Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio, was ist für dich der härteste Beschluss der Runde?
Ich glaube, der härteste Beschluss, der ist auf jeden Fall der, der vor allem, und das ist das Ziel auch gewesen, es betrifft die Ungeimpften. Da muss man sich darauf einstellen, dass Shoppen nicht mehr möglich sein wird. Da muss man 2G nachweisen. Also das gilt jetzt auch für den Einzelhandel. Ins Kino gehen, ins Restaurant geht auch alles nur mit 2G. Und vor allem die privaten Beschränkungen. Ich glaube, das ist mitunter der härteste. Jens Spahn hatte das als Lockdown der Ungeimpften bezeichnet. Das heißt nämlich, wer ungeimpft ist, der darf sich privat mit maximal 2 Personen eines weiteren Haushalts treffen. Wenn du geimpft bist oder genesen, dann gilt diese Regel nicht. Und ich glaube schon, das ist eine, ja, egal wie man es jetzt erstmal findet, ist das natürlich erstmal eine harte Einschränkung für Ungeimpfte. Aber das soll auch so sein. So hat es zumindest der Kanzler in Spe, Olaf Scholz, gesagt.
Und deshalb ist es jetzt auch vertretbar zu sagen, es gibt diese Zugangsbeschränkung, weil ja jeder und jede die Möglichkeit hat, durch eine eigene Impfung die Lage für sich zu verändern und genügend Impfstoff zur Verfügung steht und jeder das hätte längst machen können.
Also für Ungeimpfte wird es ungemütlich.
Welche anderen Maßnahmen sollen denn noch kommen? Was wurde noch beschlossen?
Es gibt eine neue Zahl. Ab 350 Neuinfektionen pro 100.000 EinwohnerInnen in einer Woche müssen alle Kontakte reduziert werden. Also wenn du jetzt noch Lust hast, also in einem Bundesland lebst, wo die Inzidenz über 350 ist und du hast trotzdem noch Lust zu feiern, dann kannst du das, wenn du geimpft oder genesen bist, aber mit maximal 50 Personen drinnen und draußen, wenn die Party draußen stattfindet, sind es dann 200 Geimpfte oder Genesene. Dann wird es auch noch hart für Clubs und Diskotheken. Die werden dann auch schließen müssen, wenn die Inzidenz über 350 liegt. Und was ich ganz interessant finde, Sport, Fußball, Konzerte, da hat man sich auf Obergrenzen geeinigt, aber auch schwammig. Also Kapazität 30-50% darf ausgelastet werden. Wenn man das mal jetzt auf Fußball bezieht, auch Hallenkonzerte zum Beispiel, drin dürfen es maximal 5.000 sein und draußen maximal 15.000 BesucherInnen mit 2G optional, mit 2G plus Tester. Und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat dazu gesagt, das geht eigentlich nicht. Wir wollten eigentlich Geisterspiele, aber da gab es Bundesländer, die gesagt haben, nee, wir wollen, dass es immer noch Fußballspiele gibt, wo gekickt wird vor Publikum. Und wenn man mal guckt, am Samstag findet das Topspiel in der Fußball-Bundesliga statt, Dortmund gegen Bayern. Und da werden dann bis zu 15.000 Menschen im Stadion sein dürfen.
Also da ist man anscheinend nicht so streng gewesen. Jetzt wurde diese Woche viel über die Impfpflicht gesprochen. Olaf Scholz allen voran. Gab es da was Neues?
Naja, so ein bisschen das, was schon die ganze Woche so kursierte. Also Scholz' Plan ist eigentlich, bis Weihnachten sollen 30 Millionen Impfdosen verabreicht werden. Darunter Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen. Es wird eine einrichtungsbezogene Impfpflicht vorbereitet. arbeitet. Die gilt dann für Beschäftigte in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Die wird also ziemlich sicher kommen. Und was die allgemeine Impfpflicht angeht, da soll eben der Bundestag, der will zeitnah dann darüber entscheiden, ob sie dann, und das ist dann der Zeitpunkt möglicherweise, man will eine Übergangsfrist schaffen, dann könnte eine allgemeine Impfpflicht gelten, ab möglicherweise Februar. Aber sie ist ja rechtlich und ethisch durchaus umstritten. Mhm. Und wenn sie denn kommt, da soll der Ethikrat jetzt auch eine Stellungnahme bis Ende des Jahres vorlegen, damit die Politik eben sagen kann, wie man das entscheiden will. Aber es wird dann letztendlich vom Bundestag entschieden. Mhm.
Mehr Einschränkungen für Ungeimpfte, das halten wir jetzt erstmal fest, kam heute raus bei dem Treffen von Bund und Ländern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, ist so, Omikron verbreitet sich überall, auch in Deutschland. Die Impfstoffhersteller, sie reagieren, wollen ihre Impfstoffe anpassen. Einiges ist zu dieser Virusvariante bekannt, aber ganz viel weiß man zu Omikron eben noch nicht. Und wir beantworten heute eure Fragen, die ihr uns geschickt habt, mit Carsten Watzel. Er ist Immunologe an der Uni Dortmund, war beteiligt an der Erforschung der bisher verbreiteten Corona-Varianten Alpha bis Delta. Ich wollte von ihm wissen, wie viel man von Omikron eigentlich schon verstanden hat.
Ja, von Omikron weiß man aktuell ja wirklich nur die Sequenzinformationen und damit auch die Mutationen. Und da wir einige von den Mutationen halt schon von anderen Varianten wie Alpha, Beta und Gamma und Delta kennen, kann man da zumindest schon mal gewisse Schlüsse ziehen. Aber sehr viele Daten gibt es zu Omikron einfach noch nicht.
Erste Frage aus der Deutschlandfunk Nova Community. Wie ansteckend ist Omikron?
Um das zu wissen, muss man zwei Sachen erstmal untersuchen. Das eine, da werden wir Daten relativ schnell dazu kriegen, ob sich Omikron jetzt in Südafrika wirklich durchsetzt. Und weil in Südafrika ist aktuell auch Delta vorherrschend. Und wenn wir jetzt sehen, dass Omikron sich dort verbreitet, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass es ansteckender ist. Das andere, wo man sehen kann, ob das auch ansteckender ist, ist, wenn man dann untersucht, wie viel Viren denn wirklich dann Infizierte, mit Omikron infizierte Leute in sich tragen.
Mhm. Aber kann man zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht sagen, dass Omikron sich rasender verbreitet, vielleicht als die Delta-Variante?
Es gibt jetzt die ersten Hinweise, dass in Südafrika die Zahlen, die Infektionszahlen hochgehen, weil die aktuell gar nicht in einer Welle drin waren, sondern die hatten ihre Welle schon hinter sich. Jetzt gehen die Fälle wieder langsam nach oben und das muss man jetzt genau beobachten, ob das jetzt genau durch Omikron kommt. Mhm. Wenn dem so wäre, wäre das ein erster Hinweis darauf, dass das wirklich ansteckender sein könnte, ja.
Zweite Frage, wie krank macht Omikron? Welche Krankheitsverläufe kennt man denn schon?
Also es gibt so die ersten Hinweise aus Südafrika, wo jetzt gesagt wird, ja, es sind eher die leichten Verläufe, aber da muss man auch beachten, das sind eher die jüngeren Leute, die sich da aktuell angesteckt haben und die haben einfach nur mal leichtere Verläufe. Deshalb, da gibt es noch keine guten Studien zu. Meistens kommen solche Studien auch aus Ländern mit einem sehr guten Gesundheitssystem, wo es sehr viele Daten über die Leute gibt, die mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus landen, dass man genau gucken kann, wenn ich da zwei Kohorten angucke, die sich noch mit Delta infiziert hatten oder die sich jetzt schon mit Omikron infiziert hatten und diese beiden Kohorten auch gleich alt sind und gleiche Vorerkrankungen haben für all diese Parameter, wenn man da kontrolliert hat. Und dann kann man gucken, macht jetzt Omikron wirklich sehr viel kranker. Mhm. Das war bei Alpha der Fall, das war auch bei Delta der Fall. Das waren beides Varianten, die auch krankmachender waren. Ob das bei Omikron dann so wirklich der Fall sein wird oder vielleicht, dass sie weniger krankmachend ist. Ich glaube, da ist im Moment noch alles offen.
Kann man denn schon sagen, wie gut sich Omikron bei Geimpften oder Genesenen vermehrt? Denn das ist auch eine Frage hier.
Wir sehen, dass die Mutationen an einigen Stellen sind im Spike-Protein, wo auch viele Antikörper binden. Das heißt, es könnte sein, dass man mehr Antikörper braucht, um vor einer Ansteckung mit Omikron geschützt zu sein. Mhm. Um das wievielfache mehr, das werden Untersuchungen zeigen, die aktuell laufen. Und da werden wir die ersten Ergebnisse wahrscheinlich auch Ende nächster Woche haben. Mhm. Und dann kann man sehen, ob da dieser Abfall vielleicht stärker ist, als wir das schon bei Beta gesehen hatten. Das war im Moment die Variante, die dem Immunschutz am meisten entgeht.
Auch eine Frage, die in Richtung Impfung, Impfschutz geht, sollte man mit der Impfung jetzt auf einen angepassten Impfstoff warten?
Nein, das sollte man nicht, weil wenn man sich jetzt boostern lässt oder auch jetzt erst anfängt, sich impfen zu lassen, dann erzeugt man sehr hohe Antikörperspiegel. Also beim Booster ist es so, dass man nach der dritten Impfung 5 bis 10 Mal mehr Antikörper hat, als man das nach der zweiten Impfung hatte. Und mit diesem mehr an Antikörpern ist man dann auch viel besser gegen Delta geschützt zum Beispiel, aber auch gegen neue Varianten wie Omikron, selbst wenn die diesem Immunschutz etwas entgehen. Und ganz klar auch, der schwere Verlauf wird auch durch eine Boosterimpfung oder generell durch eine Impfung verhindert. Und selbst wenn es dann einen angepassten Impfstoff geben würde, der kommt natürlich nicht sofort, den haben wir vielleicht im Frühjahr nächsten Jahres, dann hat man sich nichts verbaut. Also nur weil man sich jetzt noch mit dem Ursprungsimpfstoff impfen lässt oder boostern lässt, kann man das nachträglich immer noch mal mit einem angepassten Impfstoff sich impfen lassen, ohne dass der jetzt irgendwie an Wirkung verlieren würde.
Gibt bei einigen Deutschlandfunk Nova Userinnen und Usern den Blick nach vorne in die Zukunft, auch in Sachen Pandemiebekämpfung. Inwieweit könnte Omikron die Pandemie denn noch verlängern?
Das ist natürlich eine gute Frage. Dazu braucht man natürlich Antworten auf die Fragen, die wir gerade gestellt hatten. Also ist es ansteckender, entgeht es dem Immunschutz mehr oder ist es krankmachender? Je nachdem, wie da die Antworten auf diese Frage aussehen, kann es natürlich sein, im schlimmsten Fall, dass wir, wenn wir jetzt die Delta-Welle mit den Maßnahmen, die wir aktuell hier beschließen und mit den Boostern einigermaßen unter Kontrolle haben, dass wir dann nochmal eine Omikron-Welle sehen im Frühjahr nächsten Jahres. Das hatten wir letztes Jahr leider auch, als dann die Alpha-Variante zu uns kam. Und wir dann nochmal gegensteuern mussten. Aber das ist natürlich etwas, das liegt noch in der Ferne. Da kann man auch jetzt nur spekulieren. Man muss sich natürlich darauf vorbereiten. Die Impfstoffhersteller sind schon dran, die Untersuchung zu machen, auch ihre Impfstoffe anzupassen. Und dann muss man wirklich mal gucken, was kommt. Weil eins ist sicher, Omikron ist ja schon hier. Es wird sich auch bei uns ausbreiten. Wir können natürlich ein bisschen Zeit gewinnen, indem wir jetzt nicht noch mehr Fälle ins Land lassen. Aber irgendwann müssen wir uns natürlich mit Omikron dann auch auseinandersetzen.
Die Einschätzung von Carsten Watzel, Immunologe an der Uni Dortmund. Ich danke Ihnen, dass Sie die Fragen der Deutschlandfunk Nova Userinnen und User beantwortet haben. Schönen Tag noch.
Sehr gerne, danke.
Beschreiben Sie Ihr Leben in 4 Worten.
Essen, trinken, schlafen, Zähne putzen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Puh, das ist wirklich eine schwierige Frage und ich glaube, es gibt gar keine klare Guideline. Aber wir versuchen es mal. Wie gehe ich mit dem ungeimpften Mitbewohner um? In der WG oder in einem Wohnheim? Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat sich heute bei 2 Psychologen Rat geholt und hat als erstes mal gefragt, darf ich einem Mitbewohner denn konkret sagen, bitte lass dich impfen?
Die öffentliche Diskussion, die wir gerade darüber führen, ich glaube, die ist abgelaufen. Da sind die Gräben zu tief, da ist nichts zu machen. Aber in Gemeinschaften, wo man zusammenlebt, wo man vieles miteinander betreibt, wo man sich auch mag, kann man mit solchen Argumenten vielleicht noch etwas erzielen.
Ulrich Wagner ist Sozialpsychologe an der Uni Marburg. In den letzten Tagen ist er häufiger interviewt worden und er hat sich inzwischen ganz klar für die Einführung einer Impfpflicht ausgesprochen. Er hat nämlich die Hoffnung, dass Impfgegner, die vielleicht nicht ganz so fest von ihrer Position überzeugt sind, darin doch noch ein willkommenes Argument sehen, sich impfen zu lassen. So nach dem Motto, ich tue es zwar nicht freiwillig, aber ich tue es und danach ist endlich wieder Ruhe im Karton. Das ist seine Sicht auf die Gesellschaft als Ganzes. Zu Hause aber, in den eigenen 4 Wänden, will er immer noch überzeugen. Mit klarer Haltung und eindeutigen Argumenten.
Ich versuche immer in solchen Fällen tatsächlich auf die einheitliche Befundlage der Wissenschaft hinzuweisen. Es gibt immer wieder einzelne Gegenstimmen. Aber darauf verweisen, dass diejenigen Befunde, die sagen, Corona gibt's gar nicht oder Corona ist völlig ungefährlich oder die Impfung nützt nichts, da darauf hinweisen, dass die überwältigende Mehrzahl der Befunde aus der Epidemiologie sagt, diese Argumente stimmen einfach nicht.
Ulrich Wagner meint also, wenn man das Thema anspricht, dann wird es zu Diskussionen kommen. Und auf die sollte man sich auch einlassen, aber man sollte eben gut vorbereitet sein. Und er empfiehlt auch, darauf hinzuweisen, dass Impfgegner in der Regel nur sich selbst im Blick haben. Das Impfen hat aber immer auch einen sozialen Aspekt. Ich impfe mich nicht nur für mich selbst, sondern auch für die anderen.
Vielleicht haben wir damit eine Chance. Es kann sein, dass im unmittelbaren Gespräch, wenn wir einander gegenüberstehen, wir keine Übereinstimmung erzielen. Aber solche Argumente führen auch auf der Gegenseite manchmal vielleicht noch zum Nachdenken. Vor allen Dingen, wenn man die Möglichkeit hat, tatsächlich Auge in Auge miteinander zu sprechen.
Katrin Schmelz hat die gleiche Hoffnung. Sie ist Psychologin und Verhaltensökonomin an der Uni Konstanz und hat mit Kollegen zusammen eine Studie zur Impfbereitschaft verfasst. Eine allgemeine Impfpflicht sieht sie aber eher skeptisch. Sie setzt ganz auf Freiwilligkeit. Und um die herzustellen, meint sie, darf man sein Gegenüber auf keinen Fall überrumpeln. Man muss erstmal eine gute Atmosphäre schaffen.
Und Wenn man dann ins Gespräch kommt, denke ich, ist es wichtig, eine offene Grundhaltung zu haben und empathisch zu sein und wirklich erstmal in aller Ruhe, ohne zu unterbrechen, zuzuhören, warum der andere sich nicht impfen lassen möchte.
Und wenn man dann einen guten, vertrauensvollen Rahmen gefunden hat und mutig und sich seiner Sache sehr sicher ist, dann kann man dem anderen auch, naja, so eine Art Spiel anbieten, einen Rollentausch.
Das kann auch ganz witzig sein. Das heißt, der Impfbefürworter nimmt die Rolle des Impfgegners ein und der Impfgegner oder muss ja gar nicht ein Impfgegner sein, aber der Impfskeptiker nimmt die Rolle des Impfbefürworters ein und dann spielt man einfach mal die anderen Rollen durch und spiegelt sich. Und das kann helfen, um die andere Position einfach besser nachzuempfinden.
Katrin Schmelz meint aber auch, man darf auf gar keinen Fall erwarten, dass ein Gespräch alleine reicht. Oft sind die Gräben ja schon so tief, die schippt man nicht mit einmal Quatschen wieder zu. Deswegen sollte man sich auch überlegen, wie wichtig einem das Thema eigentlich ist, vor allem im persönlichen Verhältnis, also in einer WG zum Beispiel. Denn im schlimmsten Falle könnte es ja sein, dass eine der beiden Parteien ausziehen muss.
Also das ist sicher ein Thema, worüber man dann sprechen muss und sollte. Es kommt wirklich darauf an, wenn das jemand ist, der komplett Corona nicht akzeptiert und wenn man da ganz verhärtet auf unterschiedlichen Standpunkten ist, dann macht das Zusammenleben keinen Spaß mehr und dann wird es schwierig. Und dann ist es wahrscheinlich besser, das früher aufzulösen als später.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, mehr als ein Viertel der 25-Jährigen hat im vergangenen Jahr noch zu Hause bei den Eltern gewohnt. Das sagt eine neue Erhebung des Statistischen Bundesamts. Und das klingt ehrlich gesagt nach einer ganzen Menge. Im Durchschnitt ziehen wir hier in Deutschland also mit knapp 24 von zu Hause aus. Nur mal so zum Vergleich. Junge Schwedinnen und Schweden packen ihre Sachen schon durchschnittlich mit 17,5 Jahren. Sjutton. Ocket halft ohr. Verena von Keitz aus unserem Team, du hast dir das mal genauer angeschaut. Kann man sagen, wie in Deutschland, wir hocken besonders lange da im Nest der Eltern?
Nee, so kann man es auch nicht sagen. Also wir ziehen tatsächlich 2,5 Jahre früher aus als der europäische Durchschnitt. Der liegt nämlich bei knapp 26,5 Jahren. Mhm. In Nordeuropa, wie in Schweden, da verlassen die meisten früher ihr Elternhaus. Also die Schwedinnen und Schweden sind wirklich die Jüngsten. In Süd- und Osteuropa dagegen wohnen viele Kinder länger bei ihren Eltern. Die ziehen im Durchschnitt erst mit 30 oder sogar noch älter aus. Beispiele sind da Kroatien, Italien und Portugal.
Sind es denn im letzten Jahr jetzt mehr geworden an Leuten, die noch zu Hause wohnen, weil wir in der Pandemie sind?
Nicht unbedingt. Also die aktuellen Zahlen sind zum einen mit einer neuen Methode erhoben worden und deshalb nicht so gut vergleichbar mit den Vorjahren. Aber Matthias Keller vom Statistischen Bundesamt hat mir gesagt, dass die Zahlen eigentlich seit ein paar Jahren relativ stagnieren. Und die Daten sagen auch nicht, ob von denjenigen, die mit 25 noch zu Hause gewohnt haben im Jahr 2020, auch welche darunter sind, die vielleicht eigentlich schon ausgezogen waren und nur wegen der Corona-Pandemie vorübergehend wieder bei ihren Eltern eingezogen sind.
Da gibt es ja auch viele Fälle, ne?
Genau, da haben wir auch öfter drüber berichtet. Zum Beispiel ist Franzi, die in Würzburg studiert, im letzten Sommer zeitweise wieder nach Hause zu ihren Eltern gezogen. Und damit war sie unter ihren KommilitonInnen nicht alleine.
Ich glaube, wir waren von 12 Leuten 3, die gerade in Würzburg sind, tatsächlich. Also sonst habe ich leider keine Statistik offizielle, aber das ist so. Mein persönliches Gefühl dazu ist, dass schon 70% würde ich schon schätzen, dass 70% wieder daheim sind.
Und das ist natürlich auch klar, es waren ja nicht nur die Unis zu, auch die Berufsschulen waren dicht. Viele Auszubildende, bei denen das möglich war, die waren im Homeoffice oder auch in Kurzarbeit, gerade die, die aus der Gastronomie kommen.
Ja gut, dann kann man ja sagen, 2020, das war dann auch ein ziemlich spezielles Jahr für diese Statistik, oder nicht?
Ja, sicherlich. Was sich aber trotzdem sagen lässt, also in den letzten 2 Jahrzehnten hat die Zahl derjenigen, die mit Mitte oder Ende 20 noch bei den Eltern wohnen, zugenommen und zwar europaweit. Die Vermutung ist, dass das vor allem wirtschaftliche Gründe hat. Also gerade in Ländern, die von der Wirtschaft und Eurokrise stark betroffen waren, da sind viele zu Hause wohnen geblieben. Hohe Jugendarbeitslosigkeit spielt auch eine sehr wichtige Rolle bei dem Thema, dass Menschen nicht von zu Hause ausziehen. In Spanien haben zum Beispiel im Jahr 2013 laut einer Studie des dortigen Nationalen Jugendrates 80% der Leute unter 30 noch zu Hause gewohnt, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Gleichzeitig gab es aber auch eine Jugendarbeitslosigkeitsquote von 55%.
Also ist der Zusammenhang da, wer zu Hause wohnt, nicht? Es hat wahnsinnig viele Vorzüge im Hotel, Mama oder Papa, weil eben Wäsche gemacht wird und gekocht wird und die machen auch noch sauber, sondern ist es wirklich ausschlaggebend das Geld?
Ja, das scheint so zu sein. Und natürlich auch, was wir ja auch immer weiter sehen, dass Wohnungen knapp sind und teuer und es total schwer ist, überhaupt eine Wohnung zu finden, die bezahlbar ist. Also wenn du da die Möglichkeit hast, weiter zu Hause zu wohnen und zu deinem Ausbildungsort oder deinem Arbeitsplatz zu pendeln, dann ist es natürlich eine Überlegung wert in diesen Zeiten.
Ein Viertel der 25-Jährigen in Deutschland wohnt noch bei den Eltern. Erhebung des Statistischen Bundesamts eingeordnet hat das Verena von Keitz aus unserem Team.
Happy Birthday, liebe Bundeskanzlerin.
Ja, hätte ich mitsingen müssen, ne? Dann wäre es besser geworden. Aber danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, der eine zieht sich zurück, der andere will es jetzt auch. Österreich, was ist denn da los? Ex-Kanzler Sebastian Kurz fing damit heute früh an. Mehr Skifahren, mehr Familie. Das hat er vor. In Zukunft hat er es auch dann ziemlich eilig, von der Pressekonferenz wegzukommen.
Ich werde jetzt aufbrechen und meinen Sohn und meine Freundin aus dem Spital abholen.
So, und gerade jetzt vor ein paar Minuten die Eilmeldung, sein Nachfolger Alexander Schallenberg, der aktuelle Kanzler Österreichs, er möchte auch nicht mehr Kanzler sein. Wolfgang Fichtel ist unser Korrespondent in Wien. Wolfgang, was ist da los?
Ich glaube, da formiert sich die Regierungspartei ÖVP neu. Jetzt fängt die Ära an nach Sebastian Kurz. Alexander Schallenberg war ja ein Freund, ein Wegbegleiter von Sebastian Kurz. Heute war auch Wort des Jahres, ist bekannt geworden in Österreich, bezeichnet der Weiße Schattenkanzler. Ich glaube, Alexander Schallenberg hat jetzt bewiesen, dass er wirklich nur Schattenkanzler war. Er teilt uns mit, es ist nicht meine Absicht, war nie mein Ziel, Parteiobmann der neuen Volkspartei zu sein, also das Amt, das Sebastian Kurz jetzt abgegeben hat. Und die Partei ist der Meinung, wer Parteichef ist in der ÖVP, und das wird nicht Alexander Schallenberg sein, sondern mutmaßlich der Innenminister Karl Nehammer, der müsse auch Chef im Kanzleramt sein. Und um dem zuvorzukommen, hat Schallenberg jetzt auch erklärt, er will auch nicht mehr.
Sebastian Kurz hat es noch ein bisschen konkreter gemacht. Er möchte sich ja auch aus der Politik zurückziehen. Steckt da wirklich ein Abschluss drin oder ist das so ein bisschen politisches Kalkül? Ich komme ein paar Jahren wieder.
Ich glaube, der wird sich freuen, wenn wir glauben würden, dass es Kalkül ist. Aber ich glaube, das war es einfach. Warum heute? Es war eine der letzten Ausfahrten. Er hat eine super gute oder faule Ausrede. Er ist Vater geworden. Das macht was mit Männern. Das klingt nach einer guten Botschaft. Aber war es auch, der Untersuchungsausschuss Korruption in der Kurz-ÖVP kommt. Der hat heute eine weitere Hürde im Parlament genommen. Die Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt weiter. Sie hat erst ein Drittel der mehr als 300.000 fragwürdigen Chats des engsten Mitarbeiters von Kurz ausgewertet. Die SPÖ, die in der Opposition ist, hat in Umfragen mal kurz die ÖVP überholt. Das macht die ÖVP natürlich total nervös. Das heißt, es war, glaube ich, heute der letzte Tag, wo er mit einigermaßen halbwegs Gesichtswahrung rauskommt.
Ja, und zu diesen Verfahren hat er sich heute auch geäußert.
Ich freue mich persönlich auf den Tag, auch wenn es Jahre dauern kann, wo ich bei Gericht auch beweisen kann, dass die Vorwürfe gegen meine Person schlicht und ergreifend falsch sind.
Wie ist denn da deine Einschätzung? Hat dieser Rücktritt jetzt Auswirkungen auf diese laufenden Verfahren?
Nein, hat es nicht. Es ist einfach Message Control, Selbstbeherrschung, Lächeln als die beste Art, dem Gegner die Zähne zu zeigen, die Sebastian Kurz da gezeigt hat. Der Untersuchungsausschüsse arbeiten weiter, werden wieder neue Dinge zutage fördern. Wir werden noch ein paar interessante Neuigkeiten erfahren. Das läuft weiter. Schwierig für Kurz. Die ÖVP hat jetzt keinen Grund mehr, sich hinter ihn zu stellen. Also da wird jetzt aufgeräumt.
Mit 35 ist es erstmal Schluss mit Politik, sagt Sebastian Kurz, Ex-Kanzler von Österreich. Heute hat er bekannt gegeben, dass er sich aus der Politik zurückziehen möchte. Und vor ein paar Minuten hat es auch sein Nachfolger getan, Alexander Schallenberg. Der aktuelle Kanzler von Österreich möchte auch nicht mehr Kanzler sein. Informationen, Einzelheiten waren das von Wolfgang Fichtel, unserem Korrespondenten aus Wien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Fackeln, Militäruniform, Choreografie vom Feinsten und dazu Musik des Militärkorps. Gestern wurde schon geprobt. Du hast den Farbfilm vergessen, den Klassiker von Nina Hagen. Hat sich Angela Merkel gewünscht für heute. Nach 16 Jahren bekommt sie diese Zeremonie. Das höchste Zeremoniell, militärisch. Da haben wir doch das Original auch. Aber gut gecovert, muss man ganz ehrlich sagen, vom Militärkorps. Und wir haben uns gefragt, ja, wo kommt diese Tradition eigentlich her? Wer bekommt sie und kann man sie auch verweigern, wenn man das nicht möchte? Ich habe gesprochen mit dem langjährigen Verteidigungsexperten der Tagesschau und dem jetzigen Kommunikationschef der Münchner Sicherheitskonferenz, mit Christian Thiels. Und ich wollte wissen, warum heißt eigentlich der Zapfenstreich Zapfenstreich.
Das hat eigentlich einen ganz interessanten Hintergrund. Der Zapfen, auf den dann gestrichen oder gehauen wurde, der war in Bierfässern vorne drin oder in Weinfässern. Das heißt also so, wir reden jetzt über die Zeit vor 400 Jahren bei den Landsknechten Ende des 16. Jahrhunderts. Da ist dann abends ein Offizier durch die Kneipen gezogen, hat mit seinem Säbel auf eben diesen Zapfen draufgehauen und das war das Signal, jetzt gibt es nichts mehr zu trinken. Mhm. Denn die wollten natürlich, dass die Landsknechte am nächsten Tag nicht völlig besoffen sind, sondern die sollten ja kampfbereit sein. Daher kam dieser Begriff Zapfenstreich. Und das hat sich dann über die Jahrhunderte immer weiterentwickelt, kam Musik dazu, mal ein Trompetensignal und so weiter. Und daraus entwickelte sich dieses Zeremoniell. Und in der heutigen Form, so wie wir das jetzt so ungefähr kennen, gibt es das seit 1838.
Wie hat denn der große Zapfenstreich das geschafft, die Jahrzehnte zu überstehen?
Naja, das war immer eine militärische Tradition, die auch in vielen anderen Ländern übernommen worden ist. So militärische Zeremonielle sind ja relativ unabhängig offensichtlich auch von der politischen Form. Also wir reden ja jetzt 1838, Kaiserreich und ähnliches. Also das hat ja mit Demokratie nicht viel zu tun. Trotzdem wird es heute immer noch, auch in vielen anderen Ländern, werden solche Zeremonielle als besondere Ehrerbietung des Militärs gegenüber hochgestellten Persönlichkeiten beispielsweise verwendet. Und daran hat man festgehalten. Und das ist eine Tradition mit viel Musik und mit Gebet und Ähnlichem, die vielleicht ja besser ist als manche andere militärische Tradition.
Jetzt durfte sie Angela Merkel natürlich auch eigene Lieder wünschen zum Abschied. Die Zeremonie läuft heute unter Corona-Bedingungen ein bisschen anders auch ab. Wie wandelbar ist diese Tradition?
Naja, also der klassische Zapfenstreich tatsächlich ist nicht sonderlich wandelbar. Da gibt es entsprechende Abläufe mit Trompetensignalen und Getrommel und Flöten und so weiter. Dann das Gebet, da gibt es diesen berühmten Satz Helm ab zum Gebet, da müssen die Soldaten dann den Helm abnehmen und so weiter und so fort. Und seit 1922 endet der Zapfenstreich immer mit der deutschen Nationalhymne. So. Vor dem Zapfenstreich, und das ist, worauf Sie ansprechen, läuft die sogenannte Serenade. Das ist für den Laien nicht wirklich zu unterscheiden, weil das ineinander übergeht. Aber in dieser Serenade kann sich dann eben der zu Ehrende drei Musikstücke aussuchen. Und das hat die Kanzlerin auch gemacht und ja eine ganz interessante Auswahl getroffen mit Hildegard Knef, Nina Hagen und einem Kirchenchoral.
Und können wir den Übergang feststellen oder ist das wirklich nur für gewiefte Zuschauerinnen und Zuschauer?
Das muss man schon kennen. Da wird dann zwar gesagt, so, ich melde Ihnen den Zapfenstreich angetreten und so weiter, aber das ist eine Zeremonie, da gibt es dazwischen keine Pause oder sowas, wo man sich vielleicht eine Cola holen kann.
Was wäre denn, wenn eine zu ehrende Person sagt, nee, das ist nichts für mich, lass mal lieber.
Also gezwungen wird niemand zu diesem Zapfenstreich, aber ich kann mich nicht erinnern, dass in der Vergangenheit das irgendjemand abgelehnt hätte. Wäre auch irgendwie blöd, wenn man jetzt Kanzlerin war oder Bundespräsident oder Verteidigungsminister und dann kommt dieses höchste militärische Ritual, was man eben einem Vertreter der Demokratie, übrigens auch vielen Generalen, dann zuteil werden lässt und dann sagt man, ach nö, lass mal gut sein. Das käme ja wahrscheinlich auch relativ blöde an. Also man kann es theoretisch ablehnen, aber praktisch passiert es eigentlich nicht.
1930 gibt es heute das höchste militärische Zeremoniell der Bundesrepublik, den Zapfenstreich für Angela Merkel, übrigens am Dienstsitz des Verteidigungsministeriums. Hintergründe und Einzelheiten dazu waren das von Christian Thiels. Lieben Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Der Erfolg der Sendung ist ungebrochen. Nach wie vor ist sie ein Quotenhit. Ein herzliches Dankeschön dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.